Achtung, das sind eine andere Fähigkeit. Dazu gibt es bitte jeder.
Wir haben die Verhältnisse hier drin, so weit wie möglich denen draußen anzupassen. Punkt. Kümmert sich niemand drum. Es werden immer nur Begründungen dafür, weshalb man das in dem ganz speziellen Aspekt nicht kann.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Haftzeit. Das Thema der heutigen Folge ist der Berliner Vollzugsbeirat in der Berliner Justizlandschaft. Ich freue mich ganz besonders, heute Herr Dr. Heichel als Gast begrüßen zu dürfen.
Hallo.
Ich freue mich darauf, Frau Schwarzenmeier wiederzusehen.
Ja, hallo, Herr Schwarzenmeier. Lange nicht gesehen.
Lange nicht gesehen. Und wie jede Folge ist Herr Ahrens bei mir.
Hallo, Herr Dürr. Ja, nun sind wir hier. Wir sind hier bei Herrn Dr. Heichel zu Gast. Wieder ein Auswärtstermin. Und meine erste Frage an Herrn Dr. Heichel wäre: Was sind die Aufgaben des Berliner Vollzugsbeirates?
Die Aufgaben des Berliner Vollzugsbeirates sind im Berliner Strafvollzugsgesetz beschrieben und lauten sinngemäß: Der Berliner Vollzugsbeirat soll die Berliner Justizverwaltung in Fragen des Berliner Justizvollzugs beraten und sich darum kümmern, dass der Fortschritt auch in den Justizvollzugsanstalten stattfindet. Daneben ist traditionell noch die Aufgabe des Berliner Vollzugsbeirats, steht aber nicht im Gesetz, und sich für die Belange des Vollzuges auch in der Öffentlichkeit einzusetzen, das heißt, um Verständnis in der Bevölkerung zu kümmern, weil daraus ja manchmal viel nicht auf Wissen beruhende Vorurteile kommen und man darauf reagieren sollte. Das machen wir auch, indem wir ab und zu mal ein bisschen Pressearbeit machen und wo es sich irgendwie machen lässt oder anbietet, dann auch sagen, der Berliner Vollzug ist nicht so, wie es Vorurteile sagen, sondern der ist anders.
Wer ist denn der Berliner Vollzugsbeirat? Welche Person muss man sich da vorstellen und welche Struktur ist dort so für die Anstalten vorgegeben?
Der Berliner Vollzugsbeirat, der besteht aus 17 bis 20 Mitgliedern. Mitglieder sind die Vorsitzenden der 8 Berliner Anstaltsbeiräte. An jeder Berliner Anstalt, es gibt 8 selbstständige Anstalten. An jeder Anstalt gibt es einen Anstaltsbeirat. Die wählen jeweils einen Vorsitzenden oder eine Vorsitzende. Die gehören automatisch zum Berliner Vollzugsbeirat. Und dann wurden und werden traditionell aus verschiedenen Institutionen, die dem Vollzug vielleicht dienlich sein könnten oder der Aufgabe des Berliner Vollzugsbeirats dienlich sein könnten, noch Einzelpersonen berufen. Ich zum Beispiel bin 1989 als Abgesandter der Berliner Rechtsanwaltskammer, ich war damals noch Rechtsanwalt, dorthin berufen worden. Es gab immer ein Mitglied der Berliner Ärztekammer, von den Religionsgemeinschaften, von den Christlichen, muss man dazu sagen, war meistens auch jemand dabei, dann jemand von den von den Wohlfahrtsverbänden. Ganz früher war auch noch der Berliner Jugendring, der Bundesjugendring, Berliner Abteilung war noch dabei. Die waren meistens nur sehr kurz da, weil die jungen Leute ja meistens so im Übergang zu irgendwas anderem gerade stehen. Wen haben wir noch? Ja, das ist so als Überblick.
Und alle Freiwillige, Ehrenamtliche?
Alle freiwillig, ehrenamtlich, müssen sich bereit erklären, bekommen nichts für ihre Tätigkeit, außer 20 Euro pro Sitzung, einmal im Monat ist Sitzung. Das ist dann die Aufwandsentschädigung für, was weiß ich, BVG-Fahrten oder wenn man sonst irgendwas ausfallen lassen muss.
Sie haben es eben angesprochen, Sie sind jetzt seit 89 im Berliner Vollzugsbeirat. Vor einigen Monaten hat eine Zeitung das so umschrieben: Niemand würde den Berliner Justizvollzug so gut kennen wie Sie. Könnten Sie der Aussage zustimmen?
Nein, aber ich kenne den Berliner Vollzug schon relativ gut, weil ich schon während meines Referendariats Anfang der 80er Jahre auch meine Station, meine Verwaltungsstation in Tegel gemacht habe, in der JVA Tegel, in der Sozialtherapie und im damals noch existierenden Haus 1, mich eigentlich ab Anfang der 80er auch sehr für den Strafvollzug interessiert habe. Es war auch mein Wahlfach im zweiten Examen. Und in der sozialtherapeutischen Abteilung damals habe ich, ich glaube 1982, dann auch eine kleine Gruppe mit Gefangenen gleich gemacht. Durfte man damals auch als junger Mensch machen. War nicht besonders erfolgreich, aber waren wichtige Erfahrungen. Und dann habe ich eben seit 1984 als Anwalt gearbeitet mit dem Schwerpunkt Strafvollzug und Strafvollstreckung. Und seit 1989 war ich dann eben im Berliner Vollzugsbeirat. Und als Mitglied des Vollzugsbeirats bekommt man die Erlaubnis, die Haftanstalten, beliebige Haftanstalten im Land Berlin, zu jeder Zeit aufzusuchen. Zur Nachtzeit muss man sich anmelden, zur Tagzeit kann man einfach reinspazieren und kann mit Gefangenen sprechen, kann sich Gegebenheiten anschauen. Und ich glaube, durch einerseits meine berufliche Tätigkeit im Bereich Strafvollzug habe ich sehr viele Einblicke auch in verbesserungswürdige Verhältnisse im Strafvollzug gehabt, als auch durch die Beiratstätigkeit viele Einblicke in die Situation von Vollzugsbediensteten und in die Aufgaben der Senatsverwaltung für Justiz, weil das sind die unmittelbaren Ansprechpartner des Berliner Vollzugsbeirats.
Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung aus? Also die Senatsverwaltung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Senatsverwaltung ist die Aufsichtsbehörde für die Justizvollzugsanstalten. Und als BVB-Vorsitzender oder auch der BVB-Vorstand trifft sich ja regelmäßig mit der Senatsverwaltung, oder?
Ja, das machen wir. Also treffen unmittelbar relativ selten, nur etwa alle 2 Monate zu dem sogenannten Jourfix. Da sitzen wir da ungefähr 1,5 Stunden zusammen und reden mit der zuständigen Abteilungsleitung, das ist die Abteilung 3 bei der Senatsverwaltung für Justiz in Berlin. Bereden wir Dinge, für die etwa in unseren Sitzungen kein zeitlicher Raum war, die nachbesprochen werden müssen oder die vorbesprochen werden sollen für eventuell künftige Schwerpunktsetzungen der Arbeit des Berliner Vollzugsbeirates. Oder wir besprechen dort, wir fragen nach, stellen Fragen zu Problematiken, die offen geblieben sind, wenn etwa während einer Sitzung des Berliner Vollzugsbeirates erwähnt wurde, dass das Haftraummediensystem in der JVA für Frauen nun vollkommen neben der Sache und nicht funktionierend ist oder im offenen Vollzug sich die Regeln über das Haftraum-Mediensystem sich beißen mit dem, was bisher dort zugunsten der Gefangenen zum Beispiel an Telefoniermöglichkeiten eingerichtet war. Dann besprechen wir das dort, fragen nach und erbitten auch, meistens mit Erfolg, Nachbericht, Reaktion darauf, Nachforschung oder wir geben direkt aus der Sitzung Anregungen an die Justizverwaltung. Wobei die Justizverwaltung selber auch meistens an unseren Sitzungen, an den Sitzungen des Berliner Vollzugsbeirats teilnimmt. Das heißt, die bekommen dann auf diese Art und Weise schon mit, wo es in einzelnen Anstalten besonders drückt gerade oder was es an insgesamt an allgemeinen Problematiken gibt.
Setzt sich der Berliner Vollzugsbeirat denn eher mit spezifischen Problemen in konkreten einzelnen Anstalten auseinander oder macht das der jeweilige Anstaltsbeirat und die Aufgabe des Berliner Vollzugsbeirates eher die grundsätzliche und umfassende Entwicklung des Strafvollzugs?
Ja, also die Anstaltsbeiräte sind zuständig für die Förderung des Strafvollzugs in der jeweiligen Anstalt, der sie zugeordnet sind, zu der sie berufen worden sind. Und der Berliner Vollzugsbeirat soll sich eigentlich mehr um grundsätzliche Sachen kümmern. Da gibt es auch genug, kann man mal dazu sagen. Aber der Berliner Vollzugsbeirat trägt natürlich unter anderem in seinen Sitzungen, dann über seine Geschäftsstelle auch Thematiken zusammen, die eventuell von allgemeiner Bedeutung sind. Also wir haben die letzte Sitzung jetzt im April, haben wir gemacht in der Justizvollzugsanstalt Tegel zum Thema Sicherungsunterbringung für Gefangene, weil es Berichte gibt, dass manche Gefangene sehr lange dort in Einzelhaft sind. Und wir nachschauen wollten, muss das wirklich in heutigen Zeiten sein, dass man Gefangene so lange einsperrt? Das ist kein spezielles Problem der JVA Tegel, weil unter anderem deswegen, weil in dieser Sicherungsstation auch Gefangene aus anderen Haftanstalten Berlins sind und weil es in jeder Haftanstalt auch besonders gesicherte Hafträume gibt oder mit Ausnahme des Außenvollzuges, ja, nehme ich mal an. Und selbst Gefangene aus anderen Bundesländern manchmal dorthin verlegt werden. Also das ist dann schon eine grundsätzliche Frage. Oder wir kümmern uns auch um so eine Einzelfrage, wie die, dass letzten Sommer die Berliner Gefangenenzeitschrift Lichtblick eingestellt wurde, weil ein dort tätig gewesener Redakteur ein Strafverfahren bekam, weil er aus der Haftanstalt und in seiner oder im Rahmen seiner Freiheiten als Redakteur des Lichtblicks Straftaten vorbereitet haben soll oder dort mitgewirkt haben soll, was aber dann eben zur Folge hatte, dass es die Gefangenenzeitschrift nicht mehr erscheinen konnte, weil es keine weiteren Redakteure mehr gab. Also die, sagen wir mal, die Pressefreiheit für Gefangene, in diesem Fall repräsentiert durch diese Gefangenenzeitschrift Lichtblick, die sehen wir auch als grundsätzliches Problem an.
Es gibt den weiterhin nicht, den Lichtblick?
Den gibt es momentan noch nicht wieder. Auf Anregung des Berliner Vollzugsbeirates gab es im November 2022, dann kam eine Kooperation mit der Pressestiftung der Tageszeitung Taz zustande, Pantherstiftung heißt die, die gesagt haben, okay, wir kümmern uns um künftige JournalistInnen in der ganzen Welt oder jedenfalls in Europa. Da liegt uns da die Pressefreiheit auch in Tegel am Herzen. Wir können mal versuchen, dass wir da helfen, wieder was aufzubauen. Daraufhin wurde bei den Gefangenen nachgefragt, wer kann sich vorstellen, künftig mal als Redakteur zu arbeiten. Es kamen Redakteure und auch ein Layouter von der Taz Panther Stiftung rein. Wir haben einen Workshop gemacht von Ende November bis jetzt, glaube Ende März. Und es waren insgesamt relativ viele Gefangene, die sich dafür interessiert haben. Am Schluss waren noch 7 übrig. Von den 7 wurde einer als ungeeignet bezeichnet. 2 andere wurden von der Anstalt nicht zugelassen aus Behandlungs- oder Sicherheitsgründen. Da haben wir uns jetzt nicht mehr drum gekümmert, ob diese Gründe ziehen. 4 sind jetzt übrig und wir hoffen, dass die Zeitung oder die Artikel, die gemacht wurden während dieses Workshops, dass die demnächst, vielleicht im Mai, dann wieder als erste neue Lichtblick-Ausgabe wieder erscheinen und dass dann die 4 verbliebenen Redakteure sich auch darum kümmern, dass es weitergeht.
Sind Sie zufrieden mit den Ergebnissen, mit dem, was Sie machen?
Jetzt für den Berliner Vollzugsbeirat
ja,
insgesamt?
So, ja.
Nein, zufrieden kann man damit nicht sein. Also es gibt, sagen wir mal, 2 Gründe, die das Gremium, oder eigentlich gibt es 3 Gründe, die das Gremium relativ schwerfällig machen. Das eine, das ist, dass wir sehr heterogen zusammengesetzt sind. Das hat auch Vorteile, weil man in alle Richtungen Drähte haben kann, wenn man auf die Politik zum Beispiel einwirken kann. Es hat aber den Nachteil, dass Menschen mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen, Temperament an diese Aufgabe, sich für die Verbesserung des Berliner Strafvollzugs einzusetzen, dabei sind. Es wird viel diskutiert, es gibt viele Informationen. Im Grunde meckere ich daran nicht, sondern ich stelle nur fest, das macht es etwas schwerfällig. Das Zweite, was es etwas schwerfällig macht, das ist, dass wir alle, sofern wir nicht Anstaltsbeiratsvorsitzende sind, berufen werden von der Senatsverwaltung für Justiz. Die Senatsverwaltung für Justiz hat im Zweifel kein Interesse daran, allzu kritische voranpreschende Leute dort hineinzuberufen. Und die dritte ist, oder sagen wir mal, die dritte Problematik ist, dass wir für unsere Arbeit doch in vielen Teilen auf Informationen durch die Senatsverwaltung für Justiz angewiesen sind. Wir sind verpflichtet, mit der Senatsverwaltung vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Die Senatsverwaltung ist verpflichtet, mit uns vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Eine Senatsverwaltung wie die aktuelle verrät uns oder redet relativ offen mit uns über viele Sachen. Eine Senatsverwaltung, die, sagen wir mal, den Berliner Vollzugsbeirat eher als lästig betrachtet, die wird nur das herausgeben, was ihr gefällt, was ihr Spaß macht, wo sie meint, da gibt es keinen Ansatzpunkt, um Kritik zu erfahren. Mhm. Und das ist natürlich schwierig.
Ja. Mhm. Wenn die Anstalten vor, also die Anstaltsbeiräte vor Ort, ich kann, dafür ist man viel zu lange im Strafvollzug gewesen, würde ich ja sagen. Die 33 Jahre, die ich im offenen Vollzug hatte, hatte ich also auch Anstaltsbeiräte erlebt, ne? Und habe sie als Mitarbeiter, und das will ich jetzt ruhig mal so sagen, so richtig nicht wahrgenommen, ne? Man musste sich darum kümmern, zu wissen, was, außer die Bilder, die immer aushingen, habe ich nichts weiter mitbekommen, als Mitarbeiterin nicht, ne? Wir hatten bloß in Not, wenn da mal halt Not war, dann ist uns auch wieder der Anstaltsbeirat eingefallen, aus Personalrats, ich war 8 Jahre Personalratsvorsitzende, da war auch mal der Anstaltsbeirat mit bei, wo man Hilfe gesucht hatte. Ne? Aber ich persönlich als Mitarbeiterin habe den eigentlich nie so richtig erlebt. Und wenn ich jetzt mal Gefangene, also kurz bevor jetzt auch mein Ende da in der Anstalt war, befragt, was wissen Sie über den Anstaltsbeirat? Oder ich habe gesagt, ich werde auch noch weiter im Anstaltsbeirat arbeiten. Was ist denn das? Ne? Also hat sich für mich jetzt endlich erstmal so dargestellt, das Erste, was wir machen müssen, wir müssen einfach auch mehr Präsenz zeigen. Ne? Das habe ich aus meinem Anstaltsleben selbst so also erlebt. Ne? Und ich finde das jetzt für mich auch als Aufgabe, dazu beizutragen, mehr Präsenz zu zeigen. Ne? Ja. Zu sagen, hier sind wir. Und dann hoffe ich, dass das einfach, dass da noch mit viel mehr Leben mit reinkommt, als das, was ich jetzt auch persönlich über die vielen Jahre so erlebt habe.
Also wir machen das jetzt auch so, um präsenter zu sein, dass wir bei unseren Beiratssitzungen, also unsere Beiratssitzung immer mit einem Rundgang durch die Anstalt verbinden. Also dann, um auch das aktiv die Gespräche mit den Inhaftierten zu suchen und nach Nöte und Probleme zu fragen.
Deshalb stellt sich jetzt für mich auch die Frage, was erwarten Sie denn eigentlich von den Leuten vor Ort? So, als Vorsitzender.
Von den Anstaltsbeiräten?
Ja, also im Grunde sind Sie ja das Dach der aller Anstaltsbeiräte. Ja. Und was wünschen Sie sich da eigentlich?
Naja, klar, so viel Engagement wie möglich, so viel Präsenz wie möglich. Mhm. Weil nur dadurch erlangt man erstens den Bekanntheitsgrad und den gewissen Bekanntheitsgrad braucht man auch, um angesprochen werden. Sowohl von Gefangenen als auch von Bediensteten. Es ist ja nicht so, dass wir uns nur um Gefangene kümmern. Bedienstete treten relativ selten an uns heran. Gefangene treten manchmal an die Anstaltsbeiräte heran. Darüber kriegen wir nun auch wieder Rückmeldung. Manchmal schreiben sie auch einen Brief hierher, ich habe dieses oder jenes Problem. Das wäre der Idealfall. So was wünsche ich mir schon. Ich weiß aber aus den Zeiten meiner eigenen Berufstätigkeit noch, ich bin jetzt seit zwei Jahren bin ich Rentner. Aus der Zeit weiß ich noch, wie schwer sich das zeitlich organisieren lässt. Und das ist der Nachteil dieser Ehrenamtsstruktur, die wir haben. Dass man darauf angewiesen ist, dass man genügend Zeit hat, das zu machen. Mit dem, sagen wir mal, entsprechenden Willen kriegt man das hin. Ich habe auch zu Zeiten, als ich noch nicht in Rente war, habe ich auch 10 bis 15 Stunden in der Woche manchmal oder meistens für den Vollzugsbeirat gearbeitet, obwohl ich wirklich einen Fulltime-Job hatte. Mhm. Weil mich die Sache interessierte, weil ich mir dachte, man kriegt hier überhaupt nichts voran, wenn man sich nicht in manche Sachen auch wirklich reinkniet. Weil sonst ist man halt einfach nur ein gut informiertes Gremium, was so vor sich hin plätschert und sich wichtig machen darf. Manchmal noch nicht mal das.
Wenn Sie, wir haben vorher noch mal gelesen, als wir in der Bahn gesessen hatten, von wegen, was wir die Anstaltsbeiräte beraten Und sie sind aber auch verantwortlich, ne? Wie hast du das? Hast du jetzt nicht mehr drauf, was verstanden?
Aber jetzt nicht, also auf jeden Fall jetzt erstmal beratend
tätig sind. Und genau. Sie sagen aber auch, dass wir für die Zukunft zuständig sind, sozusagen. Da hatten Sie zum Anfang so erwähnt, dass wir auch für die Zukunft des Vollzuges halt.
Dass Fortschritt auch im Justizvollzug einzuhält und verwirklicht wird.
Genau. Ja. Na? Ja, soll ich dazu was sagen? Ja. Was ich mir unter Fortschritt vorstelle.
Ja, bitte.
Ja, wenn ich Fortschritt im Vollzug, wenn ich das Thema höre, Fortschritt im Vollzug, dann denke ich immer, tatsächlich immer, an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus den 1970er Jahren. Das war ja ein bisschen Aufbruchstimmung in der Gesellschaft. Vorher war der Vollzug ja die Bösen absondern, die Guten bleiben da und um die Bösen muss man sich nicht besonders kümmern. Und in den 70er Jahren hat dann das Bundesverfassungsgericht sich auch dieses Themas mehrmals angenommen und hat so Sätze gesagt, die Verhältnisse im Strafvollzug, wie sie jetzt sind, kann man eigentlich nur dadurch erklären, dass es ewig lange ein besonderes Gewaltverhältnis gab, welches Strafvollzug, zu dem der Strafvollzug gehörte, und dass es da aufgrund dieser quasi Rechtsgrundlage möglich war, die Rechte der Gefangenen bis ins Unerträgliche zu reduzieren. Mhm. Das ist etwas, das fällt mir deswegen ein, weil es etwas ist, was ich heute eigentlich noch genauso sehe. Wir sind jetzt 50 Jahre später. Und es gibt nach wie vor Verhältnisse im Strafvollzug, die sich zwar immer erklären lassen mit Sicherheit und Ordnung und bla bla, die aber erstens nicht dem seit 1976 im Gesetz stehenden Grundsatz, das Leben im Strafvollzug ist dem Leben draußen so weit wie möglich anzugleichen, entsprechen, um es mal milde auszudrücken, sind weit davon entfernt. Und die, dass es immer noch Begründungen gibt, dass das so sein müsse. Und das ist einfach platter Unsinn. Also natürlich, also nehmen wir das Beispiel Telefone im Strafvollzug. Telefonieren im Strafvollzug, Telefon im Strafvollzug. Ganz abgesehen von der Problematik, dass man eventuell auch begründen kann, dass Telefonate mitgehört werden, was sie Gott sei Dank in Berlin selten, was da selten praktiziert wird. Aber draußen haben wir seit bald 30 Jahren Handys. Seit 15 Jahren, 20 Jahren gibt es Smartphones und so weiter und so fort. Selbstverständlich kann man damit Straftaten begehen oder in die Wege leiten. Das kann man aber draußen genauso. Nun sagt der Vollzug, ja, wir können das aber trotzdem nicht zulassen, weil wir müssen ja verhindern, dass die Männer hier drin, Ernstfällen auch Frauen, dass sie erneut Straftaten begehen. Ja, diese Aufgabe hat man auch draußen genauso. Es gibt für mich seit 20 Jahren den Satz, es ist vollkommener Unsinn. So kann man die Rechte von Menschen, wenn sie deren Strafe nur auf Entziehung der Freiheit lautet, kann man nicht beschneiden. Oder nehmen Sie irgendwelche anderen Sachen. Ich hatte einen Mandanten, der wollte der schon älter, hatte Rückenschmerzen, brauchte besondere gesundheitliche Maßnahmen. Der hat ein Kopfkissen beantragt, ein ganz spezielles. Der kann schreiben, der kann reden, was viele Gefangene ja auch gar nicht so richtig können. Der hat anderthalb Jahre rumgewurschtelt, Anträge gestellt, bis hin zu, dass er das Ding bestellt hat, dann wurde es in die Hauskammer genommen, wurde nicht ausgehändigt, weil irgendein Zettel wieder fehlte. Also absurd sowas. Kann man auch begründen, da könnte ja Rauschgift drin versteckt werden. Alles Mögliche. Der hatte nie was mit Rauschgift zu tun, man hätte auch nur einfach genauer hingucken können. Aber wenn man es dem einen erlaubt, dann kommt der andere und will es auch erlaubt haben, hat dann auch eine Begründung und so. Kuddelmuddel, Kuddelmuddel. Statt dass man sagt, wir haben die Verhältnisse hier drin so weit wie möglich denen draußen anzupassen. Punkt. Kümmert sich niemand drum. Es werden immer nur Begründungen dafür, weshalb man das in dem ganz speziellen Aspekt nicht kann.
Und das sitzt halt auch fest, ne? Auch als Bedienstete, weil das Telefon jetzt gerade so, was sind wir früher des Nachtens durch die Häuser gegangen und da haben wir auch mal sehen, ob da einer telefoniert und du erwischst ihn mit dem Telefon, ne? Also das war für mich selber als Bedienstete auch wirklich ein Akt, dass sie plötzlich da drinnen sitzen und telefonieren. Okay, wie gut das ist, dass sie telefonieren können, auch angerufen werden können. Ne? Das ist sowas Tolles und hat die Situation im Vollzug, also zumindest offenem Vollzug, so erleichtert und so entspannt gemacht. Die Stimmung war komplett gekippt ins Positive, das muss man einfach mal so sagen. Ne? Ja. Und
das kann ich auch aus inhaftiert, ja. Aus Perspektive des Inhaftierten sofort wiedergeben. Also ich habe ja jetzt Erfahrungen in der JVA Moabit und jetzt im Offenen. Und in Moabit war eines der Hauptthemen von Gefangenen, wer auf der Station hat gerade ein Handy zur Verfügung, wie kriege ich das mal in die Hände, wie kann ich mal heimlich telefonieren. Und als eines der größten Privilegien des offenen Vollzugs im Vergleich zum geschlossenen erlebe ich auch das Telefonieren und als einen ganz essentiellen Part zur Resozialisierung der Wiederaufnahme der Arbeit.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, also Frau Schwarzenmeier, es ist auch so, weder die Anstaltsbeiräte noch der Vollzugsbeirat, die Mitglieder des Berliner Vollzugsbeirats sind klüger als die Bediensteten. Nur wir haben eine andere Perspektive.
Ja.
Ich würde sagen, wenn ich jahrelang in der Anstalt arbeiten würde, ich würde einen Großteil der Dinge, die ich jetzt ganz anders sehe, würde ich schlechter machen als die, die sie gerade machen. Aber ich kann anders drauf gucken. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich Strafverteidigung gemacht habe. Wenn ich als Strafverteidiger sehe, objektiv, da gibt es ein Opfer, das leidet furchtbar, dann kann ich nicht richtige verteidigen. Ich habe aber diese Aufteilung vor Gericht, dass da ein Staatsanwalt ist, ein Rechtsanwalt ist und ein Gericht ist, die ermöglicht es aus verschiedenen Gesichtspunkten, aus verschiedenen Perspektiven darauf zu gucken und deswegen etwas einzubringen, was man, wenn man Betroffener ist zum Beispiel, nicht sieht, emotional nicht sehen kann oder einfach nur deswegen sehen kann, weil man gerade an einem ganz anderen Ort steht. Und das ist der Sinn der Anstaltsbeiräte und des Vollzugsbeirats, diese andere Perspektive mit reinzubringen und dadurch vielleicht auch denjenigen, die im System arbeiten, denen vielleicht ab und zu ein Aha-Erlebnis zu verschaffen. Normalerweise gibt's erstmal kein Aha-Erlebnis, sondern Abwehr. Das machen wir aber genauso. Wenn uns einer sagt, überleg mal, ob du da noch richtig denkst, dann zucken wir vielleicht auch erstmal zusammen und sagen, ja, okay, ich denke mal drüber nach. In Wirklichkeit wollen wir überhaupt nicht drüber nachdenken, sondern halten den für blöd. Aber nur dadurch kommt was Gescheites zusammen.
Und Sie sagen, Sie sind auf Augenhöhe mit der Senatsverwaltung, mit den Anstaltsleitern? Dass man sagt, wenn sie diese Vorschläge machen, ne, natürlich, ich kann es komplett verstehen, wenn ich da als Bediensteter sitze, jetzt fängt der auch noch mit sowas an, ja, dann wir haben andere Sorgen oder so, ne, das sind ja meistens auch so Antworten, ne, dass man auf diese Vorschläge, die sie machen, tatsächlich auch Antworten bekommen und oder zumindest gesagt wird, wir beschäftigen uns damit in den Gremien und sie kriegen die Antwort.
Da sind wir wieder bei dem Problem Bekanntheit. Also wenn die Anstaltsbeiräte bekannt sind und der Berliner Vollzugsbeirat bekannt ist, etwa durch Pressearbeit, dann werden die Anstaltsbeiräte und der Vollzugsbeirat ernst genommen, weil es könnte ja sein, dass man, wenn die nicht parieren beziehungsweise nicht mit einem reden, dass man dann sich an die Presse wendet und von daher, sagen wir mal, die Sache anders vorantreibt, denen Arbeit macht und zusätzliche Arbeit macht und Ähnliches. In vielen Punkten waren wir in den letzten Jahren auf einer, sagen wir mal, mittleren Ebene einig mit der amtierenden Senatsverwaltung. Das heißt, die waren auch der Ansicht, na, Telefone in Haft, die könnte man jetzt mal langsam einführen. Aber die unterliegen natürlich einer politischen Hoheit letzten Endes. Das heißt, wenn die gute Gedanken haben, dann müssen die sich überlegen, wie können wir das vertreten gegenüber unserer Hausleitung, dem Senator oder der Senatorin, wie kann das der Senator, die Senatorin gegenüber dem Parlament vertreten, welches ja auch besetzt ist von vielen Meinungen, volkstümlichen Meinungen, die dann auch erstmal bearbeitet und überwunden werden müssen. Also im Blick Telefon bin ich nicht unzufrieden. Es ist ja jetzt letztlich auch auf dem Wege mit dem Haftraummediensystem, wenn auch mit vielen Ecken und Kanten. Hinsichtlich anderer Sachen bedeutet das immer wieder Dickbrett bohren. Also immer wieder neue Argumente nachfassen, was auch immer. Anderes Beispiel, Wasserkocher sind in der JVA Tegel verboten, private Wasserkocher für die Gefangenen. Da haben wir Mitte letzten Jahres ungefähr haben wir angefangen mit dem Thema. Und dann hieß, gab es immerhin eine Rundfrage, wo in den Berliner Haftanstalten sind Wasserkocher erlaubt. Dann gab es welche, bei denen war es kein Problem. Dann gab es welche, die hatten 100 Watt und dann war da zu Ende oder was auch immer. Und dann bekamen wir hinsichtlich Tegel, haben wir zum Beispiel die Antwort bekommen, nein, in der Teilanstalt 2 geht es überhaupt nicht, weil da reicht uns das Netz nicht aus. Ist ein altes Stromnetz dort. Und da es dort nicht geht, können wir es auch, damit es nicht zu viel Neid unter den Gefangenen gibt, können wir es auch in den anderen Haftanstalten nicht einführen. Da fragen wir natürlich in den anderen Haftanstalten mal nach, sag mal, Herr Teilanstaltsleiter, Frau Teilanstaltsleiter, sehen Sie das auch so? Und dann kriegen wir manchmal andere Auskünfte. So, jetzt haben wir als erst immer nachgefragt, ja, wer hat das festgestellt mit dem Netz? Die letzte Antwort war dann Ende letzten Jahres, ja, das wissen wir momentan nicht, aber wir lassen das jetzt mal untersuchen. Dazu müssen wir die BIM, also diese Gesellschaft, die für das Management der Gebäude in Berlin zuständig ist, beauftragen. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen habe ich mal nachgefragt, was sagt denn die BIM inzwischen, weil von alleine kriegt man noch keine Antwort. Das heißt, man muss halt dranbleiben. Und wenn man beharrlich bei Themen bleibt, dann kommt man argumentativ auf jeden Fall auf die Augenhöhe der Senatsverwaltung und der Vollzugsanstalten. Wenn man, sagen wir mal, das eher so ein bisschen lässig macht und es einem reicht, ab und zu mit einem Gefangenen dessen Probleme zu erörtern, dann wird man als Troubleshooter oder als Vermittlungsinstanz noch ernst genommen und gerufen, aber nicht eben für allgemeinere Dinge.
Jetzt würde mich interessieren, weil Sie eben die Zusammenarbeit mit der Senatsverwaltung erwähnt haben und darauf eingegangen sind. Wir haben anfangs festgestellt, dass Sie im Laufe Ihrer Tätigkeit insgesamt 10 verschiedene Justizsenatorinnen und Justizsenatoren mitbekommen haben. Schlägt sich die Zugehörigkeit zu verschiedenen Parteien der Justizsenatoren oder die Zusammensetzung des Berliner Senats eigentlich unmittelbar in Ihrer Arbeit nieder? Oder ist das spürbar für Sie gewesen, wenn Sie auf die letzten Jahrzehnte zurückblicken?
Ja, klar ist das spürbar gewesen. Also einerseits gibt es immer den mittelbaren Effekt, dass die Bediensteten in der Fachabteilung bei der Senatsverwaltung für Justiz Beamtinnen und Beamte sind, die ihrem Dienstherrn treu zu sein haben, egal welcher Partei der angehört oder welche Meinungen sie eher vertritt dort. Und das dann auch Einfluss hat darauf, was die uns gegenüber sagen, sich zu sagen trauen. Manchmal, oder sagen wir mal, zweitens ist es natürlich auch so, dass manchen ein eher konservativer Senator genehmer ist als aus persönlicher Sicht und sie dann die Chance sehen, ihre eigenen Sachen durchzusetzen, die nach meiner Ansicht ganz oft gegen das Gesetz sind, nicht nur gegen den Angleichungsgrundsatz oder hart drunter schwimmen. Die Gerichte interpretieren ja die Gesetze, ich darf das ja gar nicht so richtig sagen, aber meine Ansicht ist das schon manchmal gewesen. Und meine Anfänge im Berliner Vollzugsbeirat, also in den 90er Jahren, die waren für mich schon sehr schwierig. Das lag einerseits daran, weil ich damals noch, sagen wir mal, sehr verbissener oder revoltierender in Strafvollzugsdingen war und noch wenig Einblick hatte über Gesetzmäßigkeiten innerhalb von Verwaltungen, innerhalb von Politik und so, die man meiner heutigen Ansicht nach aber berücksichtigen muss, wenn man sich überlegt, wie kann ich etwas erreichen, was kann ich erreichen, wie muss ich agieren, dass ich vorankomme mit einem bestimmten Thema. Ich hoffe, dass mich das nicht auf der anderen Seite auch zu sehr gemäßigt hat Versuche mich zu prüfen dabei. So Eigenprüfungen sind ja schwierig, muss man einfach sagen. Und manchmal gibt es auch Reaktionen von woanders. So, das war's. Überrascht hat uns im Übrigen, positiv überrascht hat uns die Ära Heilmann. Heilmann, der CDU-Justizsenator, war derjenige, ja, der das Haftraummediensystem wirklich vorangetrieben hat. Und der auch in anderen Sachen überhaupt nie konträr zu unserer Meinung, zu unseren Zielsetzungen in einzelnen Aspekten war. Jo.
Also da spielt Parteipolitik eher eine unterschwellige Rolle.
Ja, wenn ein Senator, ein Justizsenator, Senatorin bestimmte Vorstellungen hat, wie der Strafvollzug zu sein hat, dann hat das selbstverständlich eine größere Auswirkung. Die meisten haben sich weniger für den Strafvollzug interessiert und wenn, dann überwiegend unter dem Aspekt, auf das mir ja keiner ausbricht während meiner Zeit, oder sonstige Sachen, böse Taten aus dem Strafvollzug heraus verübt werden, weil dann ist die Presse voll davon und dann schreit wieder die Opposition, aus wem sie auch bestehen mag, zurücktreten, zurücktreten. Das war ja so ein komisches Spiel immer in den Jahren.
Jetzt haben Sie in unserem Gespräch schon zwei oder dreimal Tegel erwähnt. Ich glaube, Tegel ist fast allen ZuhörerInnen ein Begriff, weil es da vor 2-3 Monaten, ich glaube im Februar dieses Jahres, eine Protestaktion einiger Inhaftierender gab, die zum einen über Zustände in einer bestimmten Teilanstalt in Tegel beschwert haben, was medial großes Echo gefunden hat, die zum anderen aber auch gesagt haben, Häftlinge mit Migrationshintergrund würden im Berliner Schutzvollzug strukturell schlechter behandelt. Ich weiß, dass in der Vergangenheit auch schon dazu befragt wurden. Ich wollte aber die Chance nutzen, Ihrer Einschätzung nachzufragen. Hat diese Beschwerde der Häftlinge Berechtigung, wenn es eine schlechte Behandlung gibt, struktureller Art? Was glauben Sie, woran die begründet ist?
Also ich war ja an diesen Gesprächen auf Wunsch übrigens auch der Senatsverwaltung für Justiz und der gerade heute jedenfalls noch amtierenden Senatorin von der Linken, Frau Kreck, war ich beteiligt an den Gesprächen mit den Gefangenen, die dort Wortführer der Gruppe war, die in der Öffentlichkeit diese Klagen erhoben hat. Und wir haben versucht, und wir meinen tatsächlich nicht nur den Berliner Vollzugsbeirat, sondern auch zwei Abgesandte aus der Senatsverwaltung beziehungsweise aus dem Stab der Senatorin. Wir haben versucht rauszukriegen, was an den Vorwürfen stimmen könnte oder wie man dem nachgehen sollte. Es waren 4 Gefangene da, die Anstalt identifiziert hatte. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass es noch mehr Gefangene war, die identifiziert worden waren, aber nicht mit uns gesprochen haben. Das kam aber jetzt im Nachhinein zutage. Diese 4 Gefangenen haben, schon, sagen wir mal, aus ihrer Sicht Vorwürfe auch mit Begründung erhoben. Als, sagen wir mal, mit Verwaltung einigermaßen vertrauter Mensch, fiel es mir schwer, etwas zu fassen zu bekommen, woraus man etwas hätte machen können. Also dieser konkrete Vorwurf der Diskriminierung wurde von der Senatsverwaltung bzw. von der Senatorin und ihrem Stab sehr ernst genommen. Und es wäre ihm auch noch mehr nachgegangen worden, wenn jetzt nicht der Regierungswechsel stattgefunden hätte. Der hat sich im Gespräch mit den Gefangenen, mit denen wir reden konnten, nicht besonders substantiieren lassen, muss man mal sagen. Also wir haben uns dann von der Anstalt auch Stellungnahmen kommen lassen. Wie sieht es aus? Hat dieser Gefangene, der speziell gesagt hat, ich kriege keine Arbeit, ich kriege keine Deutschkurse, ich kriege das nicht und das nicht, weil ich Ausländer bin, haben wir uns berichten lassen und die konnten einfach eine richtig schöne Liste, schön in Anführungsstrichen, eine Liste bringen, wie oft sie ihm Sprachunterricht angeboten haben. Am Schluss allerdings dann nicht mehr, was nicht so ganz korrekt war. Wie oft sie ihm Arbeit angeboten haben, was immer auch wieder daran scheiterte, dass der Gefangene dann entweder krank war am zweiten Arbeitstag oder dass er gesagt hat, nein, ich kann wegen besonderer körperlicher Gegebenheiten nicht in so schlechter Luft arbeiten oder ich kann nicht in solchem Lärm arbeiten oder sonst irgendwas. Und das mag alles auch ein bisschen hergeholt gewesen sein, vielleicht von der Anstalt, das weiß ich nicht. Aber es ließ sich dann einfach nicht fassen. Mhm. Und ich habe dann mir bekannte andere Gefangene mit Migrationshintergrund gefragt, wie sieht's denn so aus? Die haben mir alle gesagt, natürlich gibt es Benachteiligungen. Wenn ein arabischsprachiger Gefangener nur gebrochen Deutsch spricht, dann und der Meister im Arbeitsbetrieb hat die Möglichkeit, einen klar Deutsch sprechenden womöglich noch so einen besonders netten Deutschen zu nehmen, dann wird er den Deutschen einstellen und nicht den arabisch sozialisierten Mitgefangenen. Solche Benachteiligungen wurden mir berichtet und ich halte das auch für nachvollziehbar.
Ja, das sind ja jetzt Diskriminierungsmechanismen, die es auch außerhalb des Strafvollzugs in der Gesellschaft gibt. Also gehen Sie davon aus, dass der Strafvollzug als Teil der Gesellschaft Diskriminierung in gleichem Maße produziert und reproduziert wie in der Gesellschaft, oder glauben Sie, dass es da in stärkerem Maße als außerhalb des Justizvollzugs zur Diskriminierung kommt?
Also mit dem Wort glauben bin ich einverstanden. Ich glaube, dass es das drinnen genauso ist wie draußen. Sonderproblem drinnen ist, dass die Diskriminierung nicht von Ausländern, sondern die Diskriminierung von Menschen mit bestimmten Delikten, also sprich aus dem Sexualstraftäterbereich. Da fühlen sich manche Gefangene sogar zur Selbstjustiz berufen und verhauen den extra noch, ohne dass der Anlass dazu gegeben hat. Und das geht natürlich auch überhaupt nicht. Oder ein anderes Mitglied des Vorstands des Berliner Vollzugsbeirats ist zuständig, in Anführungsstrichen, jetzt für Benachteiligungen von Schwulen oder Queeren, also nicht binär orientierten Menschen im Vollzug. Und er sagt, das ist für manche schon der Horror im Vollzug. Also diese Benachteiligung, die gibt es auch draußen. Aber draußen kann man ihr im Regelfall ausweichen, es sei denn, man kommt in Kreuzberg aus einer schwulen Kneipe und irgendwelche Dumpfbacken denken, sie müssten da auch mal eingreifen. Mhm. Aber im Strafvollzug ist es wesentlich schlimmer.
Ja, das deckt sich sogar auch mit meinen Erfahrungen. Ich hatte letzte Woche das Gespräch mit einem Inhaftierten, der mir erzählte, dass er sich außerhalb der JVA vor über 20 Jahren geoutet hat und bislang nie in einem Umfeld war, entweder familiär oder auf der Arbeit oder im Freundeskreis, für den Eindruck hatte, dass er sich nicht outen kann. Aber der mir gesagt hat, er ist jetzt im dritten Jahr seiner Inhaftierung und er wäre niemals auf die Idee gekommen, sich im Vollzug zu outen, dass das bis heute für ihn völlig ausgeschlossen wäre.
Aber wie gesagt, das mit dem das Ausländerproblem, da sind wir auch auf einer anderen Schiene noch ein bisschen dabei. Wir haben vor über 20 Jahren, also der Berliner Vollzugsbeirat hat vor über 20 Jahren den runden Tisch für ausländische Gefangene und Gefangene mit Migrationshintergrund ins Leben gerufen, um sich dem damals vermutlich noch berechtigteren Vorwurf der Benachteiligung von nichtdeutschen Gefangenen zu widmen. Da ging es überwiegend darum, bekommen nichtdeutsche Gefangene weniger Vollzugslockerungen, werden sie nicht zu Freigang zugelassen in der gleichen Position wie Deutsche. Und es ist aber sowohl in der gesellschaftlichen Entwicklung als auch in der Entwicklung in den Haftanstalten, glaube ich, nicht mehr so groß, dieses Problem. Aber glaube ich, das ist wieder etwas, was ich nicht aus persönlicher Anschauung direkt sehen kann. Vielleicht liegt es auch daran, es gibt ja mittlerweile so viele nicht-deutsche Gefangene, man kann die gar nicht mehr alle schlecht behandeln, schlechter behandeln als die Deutschen. Und dieser runde Tisch für nicht-deutsche Gefangene, der widmet sich eben solchen Aspekten. Wie ist es mit dem Telefonieren? Sind die Preise für Telefonate in das Herkunftsland mit der Familie, sind die tragbar? Trifft nicht deutsche Gefangene zum Beispiel die Ersatzfreiheitsstrafe besonders hart, weil sie nicht verstehen, was ihnen das Gericht da geschickt hat. Ersatzfreiheitsstrafen treten ja anstelle von Geldstrafen. Geldstrafen bekommt man im Regelfall per Strafbefehl. Das heißt, man hat nie vor einem Richter, einer Richterin gestanden. Wenn man es nicht lesen kann, mittlerweile muss es übersetzt werden, Gott sei Dank. Das Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, soweit ich weiß. Sie verstehen es nicht, manche wollen es nicht verstehen. Ganz viele von den mit Geldstrafe und dann danach mit Ersatzfreiheitsstrafe bedachten, sind auch psychisch krank, alkoholkrank, Sprachproblem noch dazu. Damit befasst sich zum Beispiel auch der runde Tisch für nicht-deutsche Gefangene.
Sie haben gerade eben die Zugutekommen von Vollzugslockerungen und von Vollzugsgestaltung angesprochen. Ein Punkt, wo das Justizvollzugssystem in Berlin ja oft im Bundesvergleich kritisiert wird, ist, dass die Rate an Bewilligungen zur Zweidrittelentlassung relativ niedrig sei. Da sind wir, wenn ich es im Kopf habe, in Berlin auf dem vorletzten und auf dem letzten Platz mit einer Rate von ungefähr 10% aller Inhaftierten, die zu zwei Drittel ihrer Strafe rauskommen. Können Sie uns eine Einschätzung geben, weshalb in Berlin besonders wenige Gefangene zwei Drittel kriegen, wie man die Situation verbessern könnte und was die Position des Vollzugsbeirats dazu ist?
Der Berliner Vollzugsbeirat hat in den Jahren, ich glaube von 2003 bis 2005, drei Kolloquien durchgeführt mit Richter, Richterinnen der Strafvollstreckungskammern, mit den Haftanstalten, mit auch psychiatrischen Gutachtern, die ja in solchen Entlassungsfragen auch eine Rolle spielen, zu diesem Thema. Das Thema kenne ich noch aus Anfang der 80er Jahre. Da wurde behauptet, da war das auch schon so, es gab im Vergleich mit anderen Bundesländern wahnsinnig wenig vorzeitige Entlassungen. Ob nun zwei Drittel oder zwischen zwei Drittel und Endstrafe, egal, jedenfalls wahnsinnig wenig vorzeitige Entlassung. Man konnte oder wollte sich das nicht erklären. Eine Richterin damals von der Strafvollstreckungskammer hat einen Aufsatz dazu geschrieben, der auch bundesweit veröffentlicht wurde und hat das erklärt, ja, in Berlin gibt es aber so viele Entlassungen im Wege der Gnade und deswegen haben wir so wenige Entlassungen nach den Vorschriften des Paragraphen 57, also nach zwei Drittel oder wie auch immer. Das hat sich statistisch als vollkommen falsch herausgestellt. Mhm. Das war damals schon so, als sie das geschrieben hat. Es war aber damals die gängige Erklärung dafür. Heute oder seit etlichen Jahren kann man eigentlich sagen, ja, der offene Vollzug ist in Berlin besonders ausgeprägt. Warum, wie kann es dann überhaupt sein, dass die Leute dann nicht auch vorzeitig entlassen werden? Und meine Erklärung dafür ist schlicht und einfach Tradition. Also es gibt in anderen Bereichen auch, oder in einem anderen Bereich ist es mir bekannt, gibt es eine Untersuchung, ich glaube von einem Professor Barton, der untersucht hat, wie ist die Strafpraxis in den verschiedenen Bundesländern und in den Bundesländern in verschiedenen Landgerichtsbezirken. Und er hat wissenschaftlich eindeutig feststellen können, dass die Strafpraxis am Landgericht so und so sich deswegen so sehr von der Strafpraxis beim Landgericht so und so unterscheidet, weil die jungen Richterinnen und Richter von den alten Richterinnen und Richtern, die es schon immer so gemacht haben, angelernt werden. Und so war es, ist es einfach auch bei den Berliner Strafvollstreckungskammern. Also Vollzugssachen sind in Berlin oder sind bei Richterinnen und Richtern des Landgerichts, was dafür zuständig ist, erstens unbeliebt. Das sieht man eher so als Igitt und was weiß ich an. Es gibt Ausnahmen, muss ich dazu sagen. Und versucht sie so schnell wie möglich zu beseitigen. Wir haben damals in diesen Kolloquien und haben das auch heute noch als Ansatzpunkte gesehen, Stellungnahmen der Anstalt. Die Anstalten haben oft den Gefangenen gesagt oder die zuständigen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter haben den Gefangenen gesagt, sie lässt die Strafvollstreckungskammer sowieso nicht raus, da schreibe ich jetzt keine positive Stellungnahme. Die Strafvollstreckungskammern, die Richterinnen der Strafvollstreckungskammer haben wiederum gesagt, ja, wenn sie keine positive Stellungnahme aus der Haftanstalt von ihrem Sozialarbeiter, ihrer Sozialarbeiterin haben, dann kann ich sie doch nicht rauslassen. Die kennt sie doch am besten. Und so haben die sich gegenseitig die Verantwortung dafür zugeschoben und das machen sie auch heute noch. Mhm. Also die Stellungnahme der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sind maßgebend wirklich für die meisten Strafvollstreckungsrichter. Manche entscheiden immer noch negativ, selbst wenn es eine positive Stellungnahme gibt. Das ist mir leider auch schon häufig vorgekommen. Und manche tun das auch mit irgendwelchen hergeholten Begründungen. Das kann man auch dazu sagen. Aber dann gibt es halt so ausgeprägte Rechtsprechungspraxis auch bei der hiesigen Strafvollstreckungskammer. Der ehemalige Vorsitzende der Strafvollstreckungskammer, Herr Zippel, hatte damals gesagt, Freundin, Arbeit, Wohnung. Wenn man das nicht hat, dann kommt man nicht raus. Mhm. Und so gibt es heutzutage im Grunde auch noch, relativ dicht bei diesen drei Kriterien gibt es noch eine Spruchpraxis der Strafvollstreckungskammern. Und es ist Berliner Tradition. Eine andere Erklärung habe ich dafür nicht. Mhm. Weil der Berliner Strafvollzug ist, was Resozialisierungsarbeit angeht, was Betreuung während der Haft und nach der Haft angeht, jetzt nicht an dem Standpunkt, wo man sagen könnte, oh, mehr brauchen wir nicht. Da könnte schon noch mehr sein. Aber im Vergleich zu anderen Bundesländern finde ich prima.
Genau das hat bei mir die Nachfrage und diese kognitive Dissonanz ausgelöst, weil ich finde, Berlin ist sehr progressiv, was den offenen Vollzug angeht im Bundesvergleich, hat eine unheimlich hohe Rate an Menschen im offenen Vollzug. Und deswegen konnte ich nicht verstehen, weswegen die Rate an Zweidrittelentlassungen so gering ist. Weil ich denke mir, wenn eine Haftform eigentlich gute Voraussetzungen für eine Zweidrittelentlassung schafft, dann ist es der offene Vollzug.
Ja, nun sind wir schon bei dem Anteil des offenen Vollzuges in Berlin. Der ist ja wirklich, das ist ja schon ein Spezifikum in Berlin, dass der Anteil des offenen Vollzuges sehr hoch ist. Ich glaube, noch in Nordrhein-Westfalen ist der Anteil etwa genauso hoch oder in etwa so hoch. Wie kann man sich das erklären?
Na, dann schicke ich mal vorab. Der Anteil des offenen Vollzuges ist im Männerbereich kontinuierlich gesunken in den letzten 5 bis 10 Jahren. Wenn man die Ersatzfreiheitsstrafe rausnimmt, dann ist es nach den heutigen Belegungszahlen, ich habe sie vorhin nochmal angeguckt, aber eher zufällig, weil sie mittwochs immer rauskommen, liegt er jetzt bei 23%. Der war mal auch wiederum in Anführungsstrichen bereinigt um die Ersatzfreiheitsstrafe, die man, glaube ich, als gesonderte Gefangenengruppe auch mal sehen muss. Bereinigt darum war mal bei 28%. Das heißt, es wird insgesamt weniger. Die Vollzugler sagen einem als Erklärung oft dazu, ja, die Gefangenen heutzutage sind ja auch ganz anders geworden und was weiß ich was, viel mehr Ausländer. Da kommen wir wieder zu dem Thema, ob das auch wieder eine Rolle spielt, dass es irgendeine Art von Benachteiligung geben könnte. Begründungen gibt es für alles.
Ja.
Kann ich auch. Das ist jetzt nicht so das ganz große Problem. Der offene Vollzug wurde nach meiner Erinnerung seit den 90er Jahren sehr gepusht. In den 90er Jahren gab es vorübergehend mal eine rot-grüne Landesregierung. Da wurden solche grundsätzlichen Fragen vorangetrieben. Und danach gab es relativ häufig zumindest eine SPD-Regierung, manchmal waren die Grünen auch noch mit dabei und die Grünen hatten damals schon relativ progressive Vorstellungen davon, wie der Strafvollzug eigentlich zu sein habe, damit er dem Stand der Zivilisation entspricht. Da wurde das gepusht. Also der Berliner Vollzugsbeirat war Anfang der 90er Jahre auch an den sogenannten Organisationskonferenzen beteiligt. Da waren eben außer uns noch die Verwaltung, es waren Fachleute, wurden ab und zu mal gehört und da wurde gesagt, es gibt nichts Vernünftigeres als den offenen Vollzug, wenn man das Ziel der Resozialisierung hat, weil dann können die Gefangenen konkret üben, wie das mit dem richtigen Leben so ist. Sie haben ihre Freiheit und sie können Grenzen der Freiheit, der persönlichen Freiheit, können Sie sich vorher theoretisch ausdenken, aber erfahren kann man nur, wenn man mal gestolpert ist und dann zurückkommt und gesagt bekommt vom Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter, was sollte denn das schon wieder? Wissen Sie nicht, wo Sie sind? Ja. Noch dreimal und dann sind Sie im geschlossenen Vollzug, überlegen Sie es gut. Also solche Sachen müssen passieren. Weil diejenigen, die in den Knast kommen, die kommen im Regelfall da rein, weil sie zu spät gemerkt haben, wo ihre Grenzen sind. Also man kann ja viel anstellen. Es gibt auch wunderbare Bücher darüber, dass sozusagen jeder von uns, ob im Knast oder sonst wo, alle zwei Tage spätestens mit irgendeiner Straftat verurteilt werden könnte. Ob es die Beleidigung im Straßenverkehr ist oder die Nötigung oder was auch, oder Steuerhinterziehung bei uns selbstständigen Anwälten oder was auch immer. Also gibt's ja alles. Aber wir, die wir noch nicht im Knast waren, wir wussten im Zweifel unsere Grenzen oder haben Glück gehabt. Und deswegen ist der offene Vollzug einfach extrem wichtig. Der sollte für 100% sein. Im Grunde ist es im Gesetz auch so formuliert, indem es sagt, in den offenen Vollzug, es sei denn, man ist nicht geeignet. Und da ist Berlin einfach gut in dieser Hinsicht. Und auch wenn es in der Öffentlichkeit ungern gesagt wird, kommen selbstverständlich und selbst für mich selbstverständlich zu Recht auch Sexualstraftäter da rein. Die gesellschaftliche Stimmung sagt was anderes, aber die gesellschaftliche Stimmung sagt nicht, was richtig und falsch ist, sondern die sagt nur, was gerade gesellschaftliche Stimmung ist.
Ja. Zumal die Fälle ja auch sehr unterschiedlich sind. Man sagt Sexualstraftäter und da fällt so viel drunter, dass man das, das muss man schon differenzieren
betrachten. Und in Betracht, dass, glaube ich, 96% aller Inhaftierten ohnehin irgendwann entlassen werden, und dann, auf die Gesellschaft.
Also ich glaube, das wird oft zu wenig betrachtet. Offener Vollzug statt geschlossener ist ja nicht nur für den einzelnen Inhaftierten besser, weil es menschenwürdig und weniger aggressiv ist, sondern ist für die gesamte Gesellschaft besser, weil
auch die Sicherheit,
der Gesellschaft, der wird eher Rechnung getragen, wenn ich jemanden im offenen Vollzug peu à peu an die Entlassung ranführe, als wenn ich jemanden nach 12 Jahre im geschlossenen Vollzug wieder auf die Gesellschaft loslasse.
Ja, genau.
Es hängt ja mal so ein bisschen dran, offener Vollzug. Alles ist ganz einfach, ne? Und die letzten Jahre, die ich hier im Zugangshaus war, war es ja auch oft so, dass welche, die auch noch nie inhaftiert waren, eigentlich auch so diese Idee hatten, na, das ist jetzt hier, ne? Und wenn man dann erstmal die Regel nochmal deutlich macht, was machen wir denn hier eigentlich und was erwarte ich von ihnen, ne? Dann ist das schon, dann stellt sich da schon nochmal ein anderes Bild da. Und ehrlich gesagt bin ich auch jetzt gerade, wo es eigentlich für uns, für den Justizvollzug so vorbei ist, ne, habe ich noch nie so viel, versucht, den Vollzug eigentlich darzustellen, weil so viele es überhaupt nicht wissen, was machen wir denn da eigentlich, ne? Und offener Vollzug ist hart, finde ich. Das ist keine Leichtigkeit, gerade eben hinter so einem einfachen Zaun zu sitzen und sich an Regeln halten zu müssen und trotzdem gefangen zu sein in dem, was da ist, ne? Also das, ich wollte noch mal ein anderes Beispiel, weil Sie sagten ja mit, man kann ja dann mal straffällig werden und so, was die Gesetzgebung manchmal auch viel zu leicht macht. Also der ist mir jetzt öfter eingefallen, der Mann, der saß wegen Graffiti. Der ist mir übrigens in meinem ganzen Vollzugsleben nur zwei über den Weg gelaufen, die wegen Graffiti inhaftiert waren. Ne? Die dann aber auch sagten, wissen Sie, wenn ich jetzt nicht inhaftiert worden gewesen oder worden wäre, dann ich hätte es nicht verstanden. Ne? Ja. Und ich finde auch, für solche Leute ist offener Vollzug eben was ganz Besonderes. Ja. Und dann sollte man soziale Stunden, da hat er nur abgewunken, das interessiert mich überhaupt nicht. Vielleicht sollte man auch gar nicht so lange warten und den offenen Vollzug tatsächlich auch als Möglichkeit betrachten, weil er ja weiter voll im Leben, und die werden ja auch entsprechend behandelt, die Männer, wenn da Voraussetzungen sind und sie auch wieder raus können. Und das nach relativ kurzer Zeit, wenn alles klappt. Dann geht es ja auch relativ schnell. Und insofern ist der offene Vollzug einfach das Nonplusultra.
Sie haben von den Graffiti-Künstlern oder Aktivisten, haben sie vielleicht deswegen so wenige nur gehabt, weil die anderen es auch ohne den Vollzug kapiert haben. Und deswegen nicht bei ihnen aufgehört.
Ja, er hat mir gesagt, er nicht. Kann ja sein, genau. Ne?
Ja, vielleicht dann nochmal zum Abschluss. Herr Dr. Heischel, wenn Sie selbst eine Haftstrafe verbüßen müssten in Europa, welches Land würden Sie sich aussuchen?
Also da ich noch in keinem europäischen Land inhaftiert war, muss ich mich auf die Berichte verlassen, die mich in der Presse oder wo auch immer mal erreicht haben. Und das wäre mit Sicherheit ein skandinavisches Land. Weil ich glaube, die Skandinavier sind sehr viel rationaler, zivilisierter, wenn es um abweichendes Verhalten geht. Also es gibt natürlich auch dort Hardliner noch und nöcher, und es gibt auch in Skandinavien Nazis, die meinen, die Ausländer müssen alle ins Meer geschickt werden oder was auch immer die da so wollen. Aber der Strafvollzug folgt viel mehr den Vernunftsgesichtspunkten, soweit ich informiert bin. Und ich möchte als vernünftiger Mensch vernünftig behandelt werden, und dann wäre es das halt.
Ja. Vielen Dank.
Ja, Herr Eichel, wir schließen unsere Podcast-Runden eigentlich traditionell mit einem Wunsch ab. Eigentlich passt das jetzt in dem Zusammenhang besonders gut, da wir jetzt auch einen Regierungswechsel haben und eine neue Justizsenatorin bekommen. Sie haben an der Stelle die Chance, nochmal zu äußern, was ist ein Anliegen am Berliner Justizvollzug, was Ihnen besonders am Herzen liegt. Sie können das Anliegen auch als Anliegen an unsere kommende Justizsenatorin formulieren.
Also, das, ich würde, ja, also es gibt zwei Sachen. Da möchte ich, dass die auf jeden Fall erhalten bleiben, nämlich die Priorisierung des offenen Vollzugs und die Zusammenarbeit mit externen Trägerinnen und Trägern, weil die das reinbringen, was auch der Vollzugsbeirat mit reinbringen soll, nämlich die Sicht der Dinge von draußen und nicht von denjenigen, die in der Mühle jeden Tag arbeiten. Und die leisten in Berlin ziemlich gute Arbeit, habe ich den Eindruck. Und konkret wird wahrscheinlich auch mein Anliegen an die künftige Justizsenatorin sein, nicht nur meins, sondern das des Berliner Vollzugsbeirats, dass die Teilanstalt 2 in der JVA Tegel, die über 100 Jahre alt ist, endlich geschlossen wird, weil die Haftverhältnisse dort untragbar sind. Das wurde unter anderem 2018 schon in dem sogenannten Maiborg-Bericht festgestellt. Damals ging es um die Untersuchung, warum ein Gefangener geflohen ist. Kam aber dann letztlich zu einem Ergebnis, sowohl vom Personal her als auch von der räumlichen Gestaltung ist das kein zivilisationsangemessener Vollzug, um es freundlich zu formulieren. Die Leute telefonieren auf den Fluren, der Platzhirsch bestimmt, wer gerade telefonieren darf, wer nicht. Man hat keine Privatsphäre, es ist ein uraltes Gebäude, es ist hässlich, es ist eigentlich auch schmutzig, muss man jetzt auch mal dazu sagen. Es demonstriert Missachtung der Personen, die dort zwangsweise gehalten sind. Und man mit Missachtung einer Person sollte man meines Erachtens auch Verurteilten niemals begegnen, auch nicht Verurteilten nicht. Und das ist eins der Anliegen, dass das möglichst schnell geschlossen wird. Was stattdessen stattfinden soll, man kann einen Teil der Gefangenen, die jetzt dort sind oder in anderen Bereichen sind, die könnte man ohne weiteres in den offenen Vollzug verlegen. Ich bin mir sicher, dass selbst wenn man dieses Ding von heute auf morgen schließen würde, dass keine Haftanstalt in Berlin überbelegt wäre, dass sie verteilbar wären auf die anderen Haftanstalten. Mhm. Und wir wären einen Schandfleck los. Mhm. Und das Zweite, was ich auch weiter verfolge, das ist nicht ganz so dramatisch, das ist, dass die sozialtherapeutische Anstalt in Tegel auch ein neues Gebäude bekommt, weil das jetzige aus den Anfang der 70er Jahre, das ist für heutige Vorstellungen von Sozialtherapie nicht mehr geeignet. Also es sind diese zwei Bauvorhaben, die ich dann auch noch weiterhin forcieren möchte mit dem Berliner Vollzugsbeirat.
Vielen Dank für die Einblicke. Frau Schwarzmeier, danke, dass Sie auch wieder kamen.
Ja, es war schön.
Ja,
hat Spaß gemacht.
Ja, ich danke Ihnen, dass Sie mir Gelegenheit gegeben haben, das zu sagen, im Rahmen Ihres Podcasts, den ich ganz gut finde.
Danke. Ich drücke Ihnen Daumen für eine gute Zusammenarbeit mit der kommenden Senatsarbeit und Justiz und mit der neuen Senatorin.
Genau, das wünschen wir, glaube ich, alle.
Ja.
Weil ich denke mal, Ihre Vorstellungen sind schon ganz richtig. Und wenn Sie ein wenig davon durchsetzen können, dann ist es gut für den Vollzug.
Und für die Gesellschaft.
Genau.
Und ich freue mich auf diejenigen, die nächste Woche wieder einschalten.
Ja. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.